ARD Sounds.
Radio 3. Das Gespräch.
Ich bin Katrin Heise und möchte Ihnen heute einen Mann vorstellen, der normalerweise immer dann gefragt wird, wenn irgendwo Katastrophe herrscht, wenn das Chaos nach einer Flut, nach einem Erdbeben oder einem tagelangen totalen Stromausfall riesig ist. Albrecht Brömme war sein Berufsleben lang nämlich für die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk tätig.
Ich habe mich als Schüler dafür interessiert, auch mal was anderes zu machen als nur Schulunterricht. Und da habe ich mal beim Tag der offenen Tür das THW erlebt, das Technische Hilfswerk in Darmstadt, meiner Geburtsstadt. Und da habe ich gesagt, da möchte ich gerne mitmachen. Und ich fand das als Schüler eine große Bereicherung dessen, was man so in der Schule lernt. Das war alles nur theoretisch. Aber ich habe zum Beispiel beim THW, war ich dann sehr schnell in einer Sprenggruppe drin.
Und jetzt macht er sich auch im sogenannten Ruhestand weiterhin Gedanken darüber, was passieren muss, damit unsere Gesellschaft zukünftigen Herausforderungen gewachsen ist. Er war und ist ein begehrter Berater von Institutionen, von Behörden, wenn es darum geht, auf Aus- und Unfälle vorbereitet zu sein. Mich interessiert, was ist das für ein Typ, der ins größte Durcheinander Struktur bringt? Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Hallo, Herr Brömme.
Ich gehe davon aus, dass hier das Durcheinander sich in Grenzen hält, aber ich habe auch schon das eine andere hier erlebt.
Wir haben gerade unser Gespräch, als ich Sie hierher geleitet habe, damit angefangen, dass Sie gefragt haben, klappt das mit der Aufnahme heute auch? Ich habe gesagt, jetzt beschwören Sie doch nicht herauf, dass unsere technischen Geräte hier ausfallen. Sind Sie so ein Kontrollfreak?
Ja, Dinge, die einem zugesagt werden oder die man als selbstverständlich hinnimmt, das habe ich völlig abgehakt als eine irrsinnige und sehr gefährliche Einstellung nach diesem Blackout in der Feuerwehrleitstelle zur Jahrtausendwende, zur sogenannten.
Seitdem ist es für Sie wichtig, Kontrolle immer?
Klare Ansagen, klare Verbote, klare Regeln und das alles muss klar kontrolliert werden.
Als Sie hier reingekommen sind in den Sender, haben Sie da zum Beispiel geguckt, wo hängt denn hier der Feuerlöscher oder ist das Notausgangsschild beleuchtet? Gucken Sie sowas?
Wenn es in Ordnung ist, dann merke ich mir das nicht besonders. Wenn es nicht in Ordnung ist, sage ich Bescheid.
Da fällt Ihnen das auf?
Ja, natürlich.
Fällt Ihnen sofort auf sowas?
Und dafür, das kann man auch üben. Also ich bin war verblüfft, erfreut oder wie man es auch nennen will. Mein Enkel ist bei mir zu Besuch aus Schweden, 2,5 Jahre alt. Sitzt auf seinem Stuhl beim Frühstück, guckt bei mir an die Zimmerdecke und sagt, wo ist denn hier der Rauchmelder?
Der 2,5-jährige Enkel?
Ja. Und das ist nicht etwas, was seine Mutter ihm gedrillt hat, nach Rauchmeldern an der Decke zu gucken. Er weiß, dass die dort sein müssen. Er schaut auch nach und sieht, wenn einer fehlt.
Und bei Ihnen fehlt
einer? Bei mir hatte er aus verschiedenen Gründen gerade gefehlt. Eine Stunde später war er natürlich im Betrieb.
Das finde ich aber toll, dass der kleine Enkel Sie da erwischt hat.
Das heißt, auch gegenseitige Kontrolle führt dazu, dass einfach weniger Fehler passieren. Ich sehe das immer sehr positiv.
Was heißt denn eigentlich vorbereitet, genau in so einer Zeit, wo es ja täglich neue und sich eben überlappende Herausforderungen gibt? Also Krieg, Erdbeben, Flutüberschwemmung, Cyberangriff, Stromausfall, Amoklauf. Was heißt denn da vorbereitet sein?
Man kann sich nicht perfekt auf all diese Dinge auch in ihrer Kombination vorbereiten.
Nee.
Also ich kann nicht sagen, was ist, wenn in Berlin jetzt noch ein Amoklauf passiert und wir haben gerade nicht genug Kraftstoffe, um die Rettungswagen zu betanken. Also den Fall will ich mal nicht als ein Szenario nehmen. Aber dass man mal über schlimmere Szenarien, auch über einfach mal nachdenkt, mal in diskutiert mit Kollegen, in verschiedenen Bereichen diskutiert, was wäre denn, wenn wir einen Anschlag hätten, der 1.000 Verletzte erfordert? Wie gehen wir damit um? Die Antwort wäre übrigens, dass wir damit auch noch ganz gut umgehen können, wenn bestimmte Dinge, die auch zur Vorbereitung gehören, dann greifen. Das Wichtigste ist, dass man jeder Mensch sich selbst mal fragt, wie bin ich für mich persönlich auf so eine Krise vorbereitet? Bereiten mir 3 Tage Stromausfall ein Problem? wohl wissend, dass schon am ersten Tag, nach einer halben Stunde, das Handy nicht mehr geht, das Festnetztelefon geht nicht mehr. Also die Kommunikation ist beendet. Mindestens so lange, wie man dem Gebiet sich aufhält, wo der Stromausfall ausgebrochen ist. Die nächste ist, man kümmert sich um die eigene Familie, um Freunde, man kümmert sich um Nachbarn, also die örtlichen Nachbarn. Und selbst wenn man mit den Nachbarn kein besonders inniges Verhältnis pflegt im Alltag, in so einem Fall ist es gut, wenn man sich helfen kann.
Also Sie appellieren da wirklich an jeden, an jede, sich
an
da,
jeden,
um sich mal
an
zu
jeden Menschen.
Ich hab mal auf der Ratgeberseite vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz nachgeguckt und wirklich der, ich glaube, der erste Satz ist: Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt. Und dann kommt ein Aber. So. Also daraus habe ich geschlossen, die erste Regel ist aber zu sagen: Beruhigung. Ja. Keine Panik. Ihr könnt
in Deutschland
euch verlassen.
Ist vieles gut geregelt und wird auch kontrolliert. Ich sage mal, das beste Beispiel ist der TÜV mit den Autos. Das gibt es längst nicht in jedem Land. Ist in Deutschland gut geregelt. Trotzdem passieren Unfälle mit Todesfolge. Also das eine hat mit dem anderen nicht unmittelbar zu tun. Aber ohne diese Sicherheitsmaßnahmen würden noch viel mehr und viel schneller schwere Unfälle passieren.
Aber ich meine jetzt auch vor allem die Beruhigung steht bei so einer Katastrophe scheinbar auch also ganz weit oben. Oder wie ist Ihre Erfahrung da? Also weil Panik hilft ja nun gar keinem.
Also natürlich hilft Panik niemandem. Und ich kann dreimal sagen, Deutschland ist sicher, weil da gibt es viele gute Gründe. Man muss sich immer noch sagen, es lohnt sich nicht immer mit dem schwarzen Peter zu winken, zu drohen und mit dem Leichentuch zu wedeln, wie ich im Katastrophenschutz gerne sage oder wie wir sagen, sondern dass wir sagen, Leute, eigentlich ist vieles gut und trotzdem lohnt es sich vorzubereiten.
Sie haben dann 2025 ein Buch veröffentlicht, Deutschland in der Krise heißt das. Und darin habe ich ein Sprichwort gefunden, ich glaube in Japanisch, ich weiß nicht, Japanisch oder Chinesisch. Plane das Schwierige da, wo es noch leicht ist.
Ja.
Das heißt aber doch, und das macht mich irgendwie so unglücklich, dass man in schönen, entspannten Zeiten sich immer mit diesen dunklen Gedanken befassen muss. Also
ja,
das belastet einfach.
Das ist das typische Merkmal eines klassischen Katastrophenschützers. Er zählt auch als Miesepeter.
Genau.
Weil er in Zeiten, wo schönes Wetter ist, über Unwetter und über Hochwasser nachdenkt. Wenn man das aber erst antut, wenn das Hochwasser am Fenster sichtbar ist, dann ist es zu spät. Man muss sich sozusagen antizyklisch verhalten. Man muss auch bereit sein, über hässliche Entwicklungen oder hässliche Situationen zu reden. Wenn sie dann eintreten, dann ist das Ereignis zwar immer noch schlimm, aber ich kann anders reagieren, als wenn ich mich nie mit der Frage befasst hätte, was wäre denn, wenn?
Sie haben ja vorhin diese sehr, sehr nette Szene mit Ihrem Enkel beschrieben. Das heißt, also ich nehme jetzt mal an, der private Albrecht Brümmer hat zu Hause auch einen Notfallkoffer stehen, Notfallgepäck?
Im Prinzip ja.
Was heißt im Prinzip? Der muss ja gepackt sein. Der muss ja nicht
immer gepackt, aber ich weiß, wo die Sachen liegen.
Ach so.
Das hängt ja ein bisschen von der Situation ab, ob ich länger weg muss oder nur kürzer weg muss.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Wenn ich auf dieser Seite eben gucke und da steht dann alles Mögliche, was man also alles so in petto haben muss, auch zum Beispiel pro Person 2 Liter Wasser pro Tag für 3 bis 5 Tage.
Ich hab das da.
Ja, Sie haben aber vielleicht auch den Platz.
Ich habe auch den Platz. Und ich muss sagen, viele Leute haben den Platz nicht. Dann sage ich, stellt euch doch mal vor, also rundgerechnet bedeutet das im Klartext, pro Person braucht man 1 Kasten Sprudelwasser in Glasflaschen.
Damit es nicht doll schmeckt am Ende.
Damit es nicht doll schmeckt. Also nehmen wir an, ich habe einen 4-Personen-Haushalt, dann stelle ich mir vor, dann stelle ich 3 solche Kisten übereinander, binde ein Stück Schnur drum, mache ein Brett drauf und schon habe ich einen Barhocker. Oder ein Abstelltisch. Man muss diesen praktischen Doppelnutzen sehen. Und dann finde ich auch Platz für diese Trinkwasserflaschen in der kleinsten Bude.
Also Sie haben jetzt gesehen, ich habe dann irgendwie jetzt eben gerade gelacht, aber Sie meinen das sehr, sehr ernst. Also diese Notfallgedanken sollte ich mir auch machen. Also
ja.
ich habe mir jetzt mal die Checkliste ausgedruckt und werde mal durchgehen, habe ich mir jetzt vorgenommen.
Das ist so mal der erste Schritt, dass man sagt, aha, da gibt es eine Liste. Der zweite Schritt ist, man nimmt sich vor, die mal durchzugehen. Und dann kommt es aber zum Schwur, machen Sie das auch wirklich? Und ich kann Sie gerne mal in 4 Wochen anmelden und fragen, ob Sie das getan haben.
Nehmen wir uns einfach mal vor.
Das ist eine Kontrolle.
Wenn wir mal in größeren Strukturen denken, heißt das ja, dass Gemeinden, Städte und so weiter Strukturen vorhalten müssen, die vielleicht nie, bestenfalls nie genutzt werden, die aber natürlich Zeit kosten, Personalkosten, Geld kosten. Das muss ja eigentlich gut argumentiert werden. Wie würden Sie sagen, also wie erleben Sie unsere Gesellschaft? Akzeptieren wir solche Anstrengungen und Kosten, die vielleicht nie genutzt werden? Wie erleben Sie uns?
Also es ist schwierig, Dinge zu beschaffen, zu unterhalten, zu haben, die man eigentlich nie braucht. Dann sage ich immer, haben Sie mal drüber nachgedacht, ob Sie sich lieber ein Auto ohne Airbag bestellen? Wenn Sie ein Auto bestellen könnten, was ja gar nicht zugelassen werden könnte, ohne die Sicherheitseinrichtung, wird es in Deutschland 30% billiger sein. Sie hätten dann keine Sicherheitslenksäule, keinen Tank im Aufprallschutz, keine Sicherheitsfahrgastzelle, keine Airbags seitlich, keine Airbags vorne, keine Airbags hinten. Mhm. Weil wie oft fährt man denn gegen den Baum? Die meisten Autos fahren Gott sei Dank nie gegen den Baum und haben trotzdem all diese Sicherheitseinrichtungen. Für mich ist das ein schönes Beispiel, wo es sich als selbstverständlich durchgesetzt hat, um im Falle, in diesem seltenen Falle, doch vielen Menschen das Leben zu retten.
Ich habe deswegen die Gesellschaft angesprochen, weil wir ja immer, also wenn eine Katastrophe war, auf die wir nicht so gut vorbereitet waren, dann ist der Ärger groß und dann ja. Ist auch die Schuldzuweisung da. So, das ist dann sehr laut. Wenn aber jemand so vorplant und dann eben sagen würde, so, wir schaffen jetzt mal dies und das an und dann werden die Kosten spitz gerechnet, ist die Begeisterung auch nicht so groß. Ne?
Es kommt immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt man darüber spricht. Mhm. Und da haben wir das Problem, was ich gerne als Katastrophendemenz bezeichne. Nach einem halben Jahr ist die Hälfte vergessen, nach einem Jahr alles. Das geht wirklich überall sehr schnell. Auch in Berlin wurde jetzt schon nach dem Stromausfall gesagt, wenn man verschiedene Stellen gefragt hat, na, eigentlich haben wir das doch ganz gut gemanagt. Da muss ich nur sagen, es ist keiner gestorben, jedenfalls offensichtlich nicht. Es ist nicht das blanke Chaos aufgesprochen in den Straßen, weil die Polizei auch mit wahnsinnigem Aufwand kontrolliert hat. Auf einer Fläche von 4% der Oberfläche der Stadt waren 20% der Polizei eingesetzt. Für 2,5% der Bevölkerung war 50% der Feuerwehr eingesetzt. Das muss man sich nur mal auf der Zunge zerreden lassen, mit welchen Aufwendungen hier eingegrätscht wurde, um die Lage im Griff zu behalten. Mit Erfolg.
Was ist das für ein Geräusch?
Wahrscheinlich platzt gerade ein Wasserrohr.
Weil Sie drüber reden. Das ist wirklich Wasser, ne? Hören Sie das auch?
Ja, wenn jetzt hier unten Wasser rauskommt, dann würde ich sagen, hurra.
Weil wir dann das praktisch vorführen können, was passiert, ja? Jetzt ist wieder ruhiger, ne? Sie haben schon gleich gemutmaßt, Wasserrohrbruch, aber hört sich jetzt gerade nicht an.
Es klang so wie ein Wasserrohrbruch, der so langsam entsteht, aber es war dann doch wieder so leise geworden, dass ich sagen kann, wahrscheinlich kann das Studio weiter betrieben werden.
Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Wir nutzen die Zeit, solange es geht. Und waren ja jetzt gerade dabei, Katastrophendemenz.
Ja, ich will mal ein Beispiel sagen, was nicht Berlin betrifft, sondern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit den Hochwassern vor 5 Jahren. Solche Hochwasser passieren ab und zu mal, aber sie sind in dem Umfang selten. Sagen wir 100 Jahre, das war das letzte her, nach dem letzten Hochwasser, was ähnliche Schäden und auch Personenschäden in hohem Umfang verursacht hatte. Nicht ganz so viel wie jetzt, weil die Bevölkerungsdichte damals noch geringer war. Da hat man ein umfassendes Programm sich überlegt mit Fachleuten aus dem Weinbau, aus der Forstwirtschaft, aus dem Wasserwirtschaft, aus dem Bauwesen, Siedlungsplanung und hat gesagt, was müssen wir denn machen, um bei solchen Starkregen, die in dieser Region vorkommen können, um diese Schäden zu reduzieren und vor allem die Auswirkungen der Schäden zu reduzieren.
Und die im Klimawandel ja wahrscheinlich häufiger
und da hat man passieren. Vor 100 Jahren hat man über den Klimawandel noch nicht geredet. Das kommt ja noch dazu. Ergebnis war, ja, man muss viel Geld in die Hand nehmen. Es waren damals 10 Milliarden die Rede, welche Währung auch immer. Es war in den 20er Jahren. Und dann wurde geplant, dieses zu tun, mit ganz verschiedenen Schritten. Also Überflutungsgebiete wurden geplant. Der Weinbau musste seine Anlage der Reben ändern, dass nicht so viel Erde nach unten gespült werden kann. Also vieles musste von vielen verändert werden. Und zwar als Ergebnis eines schrecklichen Unwetters. Und als die Planungen fertig waren, hat man dann darüber diskutiert, weil es ja so viel Geld ist. Und hat dann gesagt, also das machen wir doch alles nicht. Wir warten mal ab, das nächste Hochwasser hat ja Zeit. Wir bauen mit den Geldern den Nürburgring. Das ist jetzt ein bisschen schräg ausgedrückt. Ich sage jetzt mal sarkastisch ausgedrückt.
Sarkastisch ausgedrückt, okay.
So passiert es eben, dass man sich dann politisch gesehen oft scheut, Geld zu investieren in etwas, wo ich nicht innerhalb von einer Wahlperiode im Zweifelsfall oder innerhalb anderer Zeiträume erkennen kann, was dabei rauskommt.
Was macht sowas mit Ihnen? Also Sie haben jetzt eben das sarkastisch kommentiert, aber wenn Sie, also Sie beugen sich über Pläne, oder vielleicht sollten wir erstmal sagen, 2019 endete Ihr Amt des Präsidenten des Technischen Hilfswerks. Es sollte für Sie eigentlich in den Ruhestand gehen, aber da macht da Corona erstmal einen Strich durch die Rechnung. Sie haben dann das Notfallkrankenhaus organisiert, hier auf dem Messegelände gegenüber von unserem Sender. Dann Impfzentren, dann ein Ankunftszentrum für Ukraine-Flüchtlinge, schließlich auch noch Flüchtlingsunterkünfte. Ende letzten Jahres, Ende 2025, endete dann dieser Vertrag und Sie sind quasi im Ruhestand, aber nicht ohne Job. Dann wäre es nämlich auch einfacher gewesen, unseren Termin zu vereinbaren. Die haben doch wahnsinnig viele Termine.
Also
welche Verpflichtung?
Ich bin einer der erfahrensten Beamten, Spitzenbeamten, die wiederholt aus dem Ruhestand rausgerissen wurden.
Und was sind jetzt Ihre Verpflichtungen zurzeit?
Ich bin einer Expertengruppe drin, die Stadt Berlin resilienter machen soll. Wir sind dabei, ein paar Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die wir sehr ernst nehmen. Also das ist nicht nur eine Empfehlung und nicht ein Papier, was Politiker sich hinter den Spiegel stecken oder vor den Spiegel hängen, sondern das soll auch umgesetzt werden. Warum ist dieser Auftrag entstanden? Weil dieser Stromausfall in Berlin im Januar ein Weckruf war, und zwar über die Grenzen Berlins übrigens hinaus. Was ist denn eigentlich, wenn so ein Stromausfall wieder beläuft? Was ist denn, wenn so ein Stromausfall mal nicht nur 4% der Fläche, sondern 10% betreffen würde? Was ist, wenn der mal 10 Tage dauern würde und nicht nur 4,5 Tage? Diese Fragen muss man sich stellen, einfach um zu verhindern. Und das ist eine Aufgabe unserer Expertengruppe, dass es dann wieder heißt, damit haben wir aber nicht gerechnet.
Und jetzt frage ich Sie, anknüpfend an das, was Sie davor erzählt haben, wie geht es Ihnen, wenn Sie so ein Papier, von dem Sie sagen, das wird nicht hinter den Spiegel geklemmt, wenn Sie so ein Papier verfasst haben und das, was Sie da empfehlen, dann doch vielleicht in den politischen Mühlen zerrieben wird? Wie geht es Ihnen dann damit?
Das ist das gute Recht der Politik, dass sie nicht automatisch und selbstverständlich jeden guten Ratschlag der Fachleute automatisch umsetzt. Das will ich mal so ausdrücken. Ich habe das auch schon erlebt, dass wir Pläne gemacht haben, Konzepte gemacht haben, zum Beispiel zum Thema Flüchtlinge. Und dann hat der Senat umentschieden, hat gesagt, wir machen das jetzt so nicht mehr. Und er muss noch nicht mal begründen. Deswegen sind manche Überlegungen vielleicht nicht für den Müll gemacht, aber sie werden jetzt nicht umgesetzt. Vielleicht werden sie später umgesetzt, wer weiß.
Aber wie ist Ihnen da? Sie haben ja viel Zeit investiert. Werden Sie da wütend? Sind Sie enttäuscht?
Nee.
Gehen Sie auf die Barrikaden?
Nee. Mich würden Sie sowieso kaum auf den Barrikaden sehen, weil da müsste ich mich ja aufregen. Und das mache ich auch nicht. Sondern mir ist es bewusst, dass es immer diese Balance geben muss zwischen Politik und zwischen Verwaltung. Und wir gehören ja in dem Fall zur Verwaltung. Wissen Sie, ich habe schon oft auch um Haushaltsmittel gekämpft, auch als THW-Chef. Und wenn man eine große Summe Geld zusätzlich braucht, die im Haushalt nicht drinsteht, dann kann man das 3-mal erklären, wofür man das braucht. Ich habe festgestellt, wenn man einem Abgeordneten erklären kann, was nicht möglich ist, wenn wir die Gelder nicht bekommen, dann weiß er auch, was er mit seiner Entscheidung für eine Verantwortung übernimmt. Dieses Verfahren, dieses Prinzip kann ich nur jedem empfehlen, der mit der Politik kämpfen muss. Und das ist immer ein Kampf, ein Verteilkampf, weil das Geld nie reicht, um alle Wünsche zu bedienen. Das muss man gut erklären können.
Jetzt haben wir ja schon so einen kleinen Einblick bekommen, in Ihre Person eigentlich in so ein bisschen so einen Blick drauf werfen können, Albrecht Brümme. Bevor wir da weitermachen und vielleicht mal gucken, wie Sie so geworden sind, wie Sie geworden sind oder wie Sie jetzt sind, würde ich gerne das Wasser, was wir jetzt hören, ist übrigens Wasser, was sich Herr Brümme ins Glas eingießt. Also wir haben nicht wieder mit dem, mit dem Wasserrohrbruch zu kämpfen. Ich würde mal eine Musikpause machen. Sie haben sich, wie alle unsere Gäste, drei Musiken gewünscht. Und was wäre jetzt so ein Punkt? Also wir sind an dem Punkt, wo welche Musik gut passen würde?
Das mit den Mails lesen und noch die Welt retten.
Tim Bensko, weil das Ihr Motto ist?
Ich glaube, es passt zu mir.
Ich wäre so gern dabei gewesen, noch ich hab viel zu tun. Lass uns später weiter reden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst, du kannst mich hier grad nicht entbehren. Doch keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Muss nur noch kurz die Welt retten.
Sie hören Radio 3 vom RBB, das Gespräch mit Albrecht Brümme, lebenslanger Katastrophenhelfer und Weltretter, wie er ja selbst ironisch
sich ich fing auch erst mal klein an.
Sie haben auch erst klein angefangen.
Also ich war schon immer ein langer Mensch, ja.
Großer Mensch, und Sie sind knapp 2 Meter, ne?
Ja, und ich habe mich als Schüler dafür interessiert, auch mal was anderes zu machen als nur Schulunterricht.
Für was haben Sie sich da interessiert?
Und da habe ich mal beim Tag der offenen Tür das THW erlebt, das Technische Hilfswerk in Darmstadt, meiner Geburtsstadt.
Sie sind 53 in Darmstadt geboren.
Die haben da an so einem Platz, den es heute nicht mehr gibt, weil er bebaut ist, haben die alles aufgebaut, was sie haben, und haben das gezeigt. Das sage ich mir nicht, Holzbearbeitung, Betonbearbeitung, Seilbahnbau, Trinkwasseraufbereitung, Notstrom, das Beleuchtung. Sag, das ist ja, und wer macht das? Ja, das machen Leute, die das lernen beim THW. Und habe ich gesagt, da möchte ich gerne mitmachen. Ich fasse mich kurz, im Prinzip habe ich das dann auch so geschafft, dass ich da mitgemacht habe.
Also Sie sind gleich als Freiwilliger da?
Als Helfer habe ich angefangen.
Als Schüler?
Mhm. Als Schüler noch. Und ich fand das als Schüler eine große Bereicherung dessen, was man so in der Schule lernt. Das war alles nur theoretisch. Ich war im Gymnasium, in einem ordentlichen Gymnasium, mit zum Teil auch hervorragenden Lehrern. Aber ich habe zum Beispiel beim THW, war ich dann sehr schnell in einer Sprenggruppe drin.
Eine Sprenggruppe?
Ja.
Da können Sie mit Sprengstoff umgehen?
Ja, natürlich. Und es gibt von mir Bilder, wie ich auf der Leiter stehe und die Hosentaschen voll Sprengstoff von Ammonium habe, weil wir irgendwo was gesprengt haben.
Aha. Ja, das
wird man heute auch nicht mehr so machen.
Genau.
Aber damals war das möglich. Und die Schüler haben mich dann beneidet. Ich habe gesagt, ich muss in Autobahnbrücke sprengen. Wir sind dabei. Und dann haben die das in den Nachrichten gesehen. Und die wussten, ich bin dabei.
Ja, okay.
Das erzeugt Neid.
Und dann sind dann andere auch zum THW gegangen?
Ja.
Waren Sie Vorbild und haben andere reingezogen?
Ja. Und ich habe beim THW viel Spaß gehabt. Und dann bin ich aber zur Freiwilligen Feuerwehr gegangen, weil ich während meines Studiums der Elektrotechnik mitbekommen habe, dass man mit einem Abschluss als Diplom-Ingenieur im sogenannten höheren Dienst der Feuerwehr anfangen kann, was es beim THW in dieser Form nicht gab. Das fand ich sehr interessant, sehr spannend. Und dann habe ich gesagt, ich habe zwar Elektrotechnik studiert, war ein erfolgreicher Student, mich dann beworben bei verschiedenen Städten für einen höheren feuerwehrtechnischen Dienst zur Ausbildung, man nennt das Brandreferendar. Und Berlin hatte damals in weißer Voraussicht gesagt, also wir müssten ja mal bei dem Anzahl höherer Dienst mal wieder jemanden einstellen, damit, wenn einer mal wegstirbt oder pensioniert wird, man dann Nachschub hat. Und dann hatte Berlin aber natürlich kein Geld, um eine Dienstreise mir zu erstatten, um mich hier in Berlin vorzustellen. Das hätte mir damals schon zu denken geben sollen.
Das war 77, ne?
Das war 77. Und sage ich, na, trotzdem, wenn ich jetzt hier anfangen kann, und ich hatte ja eine Ausbildungsstelle gesucht, und Berlin hat mich dann genommen.
Dann sind Sie nach Berlin gekommen.
Bin ich nach Berlin gekommen, allerdings nicht gleich. Ich habe erstmal eine 3-monatige Weltreise gemacht.
Ach, das haben Sie gemacht. Die Zeit haben Sie sich dann genommen.
Dann habe ich gesagt, jetzt ist erstmal genug gearbeitet, genug geschuppert, hinterher und alles schnell fertig gemacht. Ja. Jetzt machst du mal.
Sehr vernünftig, oder? So im Rückblick auch.
Ach, ich würde es nicht missen.
Mhm.
Aber ich hatte natürlich in meinem 20-Kilo-Rucksack auch Notfallreserve drin. Ich hatte einen Wasserentkeimungsfilter mit drin. Mhm. Also ich war auch auf Notfälle recht ordentlich vorbereitet. Mhm.
Aber ich wollte so ein bisschen wissen, also was waren Sie damals auch für ein Typ? Vielleicht würde ich auch gerne sogar noch mal ein kleines bisschen da hinten beamen, die Familie noch mal angucken. Also so 53 geboren, habe ich gesagt, ja, in Darmstadt. Ihr Vater war beim TÜV.
Beim TÜV.
Wir haben mal vorhin schon mal vom TÜV kurz gesprochen. Ja. War Ehrenamt Thema bei Ihrer Familie? Also sind Sie da so
mein
reingewachsen?
Mein Vater war beim ADAC, bei der Landesverkehrswacht, und bei der Fahrlehrerinnung war der ehrenamtlich engagiert. Mhm. Ja, also im Bereich Kfz-Wesen war der sehr gut vernetzt und engagiert. Und ich war eben im Bereich Blaulicht, war ich es.
Und ich habe irgendwo gelesen, dass Ihr Vater Sie früh schon als Kind als 10- oder 11-Jährigen, mit zu Unfällen zum Teil genommen hat.
Naja, nicht mit 10 und 11, aber mit 14 oder 15 also ging es los.
Da hat er Sie mitgenommen, wenn er zu Unfällen.
Ja, als ich dann als klar war, dass mich fürs CRW interessiert, okay, sagte er, da kannst du ruhig schon mal gucken, wie Leichen aussehen. Mein Vater war immer nur zu Unfällen unterwegs, wo es meistens auch Tote gab. Und ich habe zu Leichen von vornherein dann ein gewisses Verhältnis entwickelt, indem ich sagte, eine Leiche ist eigentlich nur noch eine Sache, wenn man den Mensch nicht kannte. Mhm. Und ich habe schon als Schüler für 10 Euro nachts im Odenwald dem Bestatter geholfen, eine Leiche mit in den Sarg zu legen. Die kam mir alleine an, brauchte immer jemand, der die Leiche mit in den Sarg legt.
Ehrlich gesagt klingt das jetzt ein bisschen komisch, wie Sie das sagen. Also dieses Verhältnis zu Leichen. Gab es da nie einen Moment, wo es Ihnen zu viel war als Kind oder als junger Mensch, wo Sie gedacht...
Es gab schon Situationen, wo Leichen übel zugerichtet waren, wo ich gesagt habe, den Anblick hättest du dir ersparen. Aber es habe nie Albträume gehabt. Deswegen, ich habe das irgendwie gut verarbeitet. Heute würde man in solchen Fällen mit einer professionellen Einsatznachsorge vorbeugend ganz gezielt mitgehen.
Oder anders gefragt, hätten Sie Ihrem Sohn das auch zugemutet?
Nee, heute nicht mehr.
Weil Sie auch sagen, also Sie sind zwar damit fertig geworden, aber eigentlich ist das ein bisschen eine Schocktherapie, die man auch nicht braucht, oder?
Nicht unbedingt.
Also ich frage mich die ganze Zeit, ob Sie so abgebrüht sind oder abgestumpft sind oder was, also, oder ob das einfach, oder ob das eben mehr so ein wissenschaftliches Interesse ist oder so ein...
Also abstumpfen glaube ich nicht. Dafür bin ich der Typ, um abzustumpfen. Und abgebrüht schon eher. Also ich finde es auch schöner, wenn man nicht mit Leichen zu tun hat. Aber die meisten Menschen haben in ihrem Leben nie eine Leiche gesehen oder nie eine Leiche angefasst, Gott sei Dank.
Ja, genau.
Und wenn ich aber weiß, dass ich das kann, dann kann ich auch helfen oder kann ich auch mich anders verhalten.
Das ist natürlich richtig. Und wenn wir jetzt mal wieder zurückspringen sozusagen, Sie waren in Berlin und sind dann ja mit 39, 1992, der jüngste Chef der Feuerwehr von Berlin geworden. Hatten Sie Respekt vor dieser Aufgabe, also auch Feuerwehrchef von Berlin zu sein?
Also zunächst wollte ich das nicht unbedingt machen, weil ich war, als ich mich das erste Mal mit der Fahre beschäftigt, war ich gerade 38. Habe ich gesagt, nee, also mit 38 machst du das gar nicht.
Zu jung oder was haben Sie da gedacht?
Da bist du zu jung. Mhm. Und dann wurde ich 39 und dann gab es eine neue Ausschreibung. Und dann war mir klar, aus verschiedenen Gründen, ich sage, jetzt wirfst du lieber deinen Hut in den Ring, bevor andere die Aufgabe übernehmen und du dann für die Kohle aus dem Feuer holen musst. Mhm. Und dann habe ich mich beworben und wurde auch genommen, obwohl ich so jung war. Ich hatte mir damals überlegt, wenn du so jung schon so eine Aufgabe übernimmst, damals noch Pensionierung mit 60, ist ja heute auch anders geworden, dann musst du das ja ewig lang machen. Hältst du das durch? Das war für mich schon eine Frage, die ich mir gestellt hatte bei der Bewerbung.
Hältst du das durch? Von was her?
Körperlich, geistig. Ist ja auch viel Arbeit, muss man eine lange Puste haben.
Und man erlebt natürlich auch heftige Sachen. Wie geht ein Feuerwehrmann morgens, ein Berufsfeuerwehrmann morgens aus dem Haus? Der weiß.
Er weiß, dass er einen Beruf hat, der kein Busfahrer ist, wobei die haben auch gewisse Risiken. Ist kein Beamter im Finanzamt, um mal so ein anderes Beispiel zu sagen. Ist kein Mitarbeiter im Jugendamt, wobei die auch manchmal unangenehme Erfahrungen mit anderen, mit gewalttätigen Mitmenschen inzwischen machen müssen. Also der Feuerwehrmann hat, selbst wenn er gut ausgebildet ist, hochinformiert ist über Risiken, über Gefährdung der Einsatzstelle, über die Frage, wie ich mich sicher bewege, weiß er, das kann auch schiefgehen. Wir wissen aber alle, die Bemühungen sind inzwischen noch viel größer geworden, dass der Beruf möglichst sicher ist und ohne Todesfälle abgeht. Aber ich habe das einmal erlebt und das war bei der Feuerwehr eines meiner schrecklichsten Erlebnisse, wie zwei Feuerwehrleute von einer Drehleiter, die Drehleiter wurde umgestürzt beim Einsatz und die sind neben mir auf dem Boden aufgeklatscht. Und dieses Aufklatschen von zwei Feuerwehrkollegen auf dem Beton, dieses Geräusch habe ich nie vergessen.
Was macht man denn dann eigentlich, wenn wirklich sowas passiert? Gibt es da eine Nachsorge? Haben Sie?
Ich habe damals noch keine Nachsorge.
Also seelisch, weil das, also überhaupt, das war ja jetzt, haben wir jetzt ja schon mehrfach besprochen. Also so dieses, wie geht man eigentlich damit um? Also körperlich, aber eben jetzt auch seelisch.
Ich habe eine große Stärke. Ich bin Christ und kann auch beten. Und ich habe immer versucht, in solchen Fällen Kraft aus mir selbst zu schöpfen, indem ich mich immer zurückziehe oder ein Gespräch mit einem Priester gesucht habe und gefunden habe. Und dann konnte ich mit dem darüber reden. Das war eine einfachste Form der Krisenprävention. Das ist heutzutage sehr viel besser. Warum ist es besser? Weil ich einer der Motoren war, sowas überhaupt einzuführen in Deutschland. Die Einsatznachsorgeteams, PSNV, Notfallseelsorge, Feuerwehrseelsorge.
Nehmen die Kollegen und Kolleginnen das auch in Anspruch? Oder haben viele so den Anspruch?
Da wurde erst gesagt, wer sowas organisiert, ist ein Weichei. Wir brauchen das doch nicht. Und nachdem es organisiert war, nachdem das Angebot da war, wurde es in vielen Fällen angenommen. Auch wenn man manchmal erstmal einen Pfarrer auf eine Feuerwache geschickt hat, egal was die gesagt haben. Und dann fing ein Gespräch an, da war es klar, das war gut, dass das so gemacht wurde. Also schnelle Gespräche mit unter Fachleuten, das ist heute ein ausgeklügeltes System, was die Feuerwehr und die Hilfsorganisation, das THW, gemeinsam machen und jeder für sich zugleich. Das ist ein tolles System und das führt dazu, dass weniger Leute ausrasten oder in Selbstmord gehen oder in ähnliche Dinge machen, nur weil sie Schreckliches erlebt haben. Für mich persönlich ist ein bisschen Wunder, was ich alles so erlebt habe, ohne dass das dazu kam. Ich wurde auch deswegen nicht zum Trinker, sondern ich habe immer wieder die Kraft gesucht und die Zuversicht gesucht, in welchen Fällen man doch helfen konnte. Also ich versuche auch bei negativen Erlebnissen immer wieder was Positives zu sehen. Und dazu passt auch die Ouvertüre, die ich mir gewünscht habe.
Das ist gut, dass Sie da jetzt selber drauf kommen, weil ich wollte Sie gerade nach der nächsten Musik fragen, nach dem nächsten Musikwunsch. Dann haben wir jetzt quasi die Auswahl schon da. Also Sie haben sich die Zauberflöte gewünscht von Mozart, und zwar die Ouvertüre. Die hören wir jetzt hier im Gespräch mit Albrecht Brömme. Wunschmusik von Albrecht Brömme, Wolfgang Amadeus Mozart, die Ouvertüre aus der Zauberflöte haben wir gehört, und zwar vom RIA Symphonieorchester gespielt. Albrecht Brömme ist hier zu Gast auf Radio 3 vom RBB. Herr Brömme, Sie sind 2006 vom damaligen Innenminister Wolfgang Schäuble zum Chef des Technischen Hilfswerks des THW ernannt worden. Was stand da eigentlich in der Jobbeschreibung?
Der Präsident leitet die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk.
Ja.
So in einem Satz. Je höher die Position, desto kürzer sind die Beschreibungen.
Ja. Da stand also keine Warnung drin. Die Reisekilometer eines Jahres, mit denen kann man ganz gut mehrfach die Welt umrunden. Stand da nicht drin, oder?
Nee.
Ich habe auch gelesen, Sie waren im Jahr manchmal 200 Nächte nicht zu Hause. Also das heißt, Ihre Familie hat darunter sehr gelitten.
Die hat darunter sehr gelitten. Das ist nicht familienfreundlich und zerstört auch mal schnell eine Beziehung. Also ich hatte über 200 Nächte, in der Regel war ich nicht zu Hause, sondern irgendwo übernachtet. Und die Hotels, die sind nicht immer die besten. Also man kann nicht sagen, dass man es dann wirklich gut hatte. Bei Übung war das auch Übernachten in Zelten, was auch ein schönes Erlebnis war. Also es war unterschiedlich. Die Reisen waren enorme Kilometer, also 80.000 wurde ich in Deutschland mit Autos gefahren, wenn Einsätze waren und viele Kilometer zurückgelegt werden mussten am Tag, war ich bis zu 3 Fahrern am Tag, weil für Fahrer gibt es ja Ruhezeiten, für den Präsidenten nicht.
Aber sagen Sie mal, wenn also ein Einsatz ist, was macht denn der Präsident da vor Ort?
Na,
was war denn da Ihre Aufgabe?
Ich habe das auch als Feuerwehrchef gerne gemacht, dass ich mich irgendwo habe hinfahren lassen, um zu gucken, was ist dort eigentlich los.
Mhm.
Das heißt nicht, dass man Misstrauen hat, dass der Einsatz völlig daneben geht, aber man kriegt eben mit, was passiert oder was nicht passiert. Man kann manchmal auch noch kluge Fragen stellen oder als Feuerwehrchef kann man sagen, jetzt reicht's mir, ich übernehme die Einsatzleitung, was aus verschiedenen Gründen als THW-Präsident nicht möglich ist. Und diese Einblicke in Einsätze, die sind total wichtig. Und jede Führungskraft, die sowas nicht macht, macht einen gravierenden Fehler. Das ist meine Überzeugung, meine Einstellung. Und das muss jeder aber selbst wissen.
Wenn das Technische Hilfswerk nach einem Erdbeben oder nach einem Tsunami, also da, das sind genau die Einsätze, die Sie da gemacht haben. Sie waren in Pakistan, in Kosovo, in Sierra Leone, im Sudan. Wenn man da ankommt, egal jetzt in welcher Katastrophe, was ist denn das Erste, was das THW da macht?
Man muss erst mal gucken, wer hat denn hier einen Überblick? Wer hat hier das Sagen? Mit wem muss ich mich unterhalten, um festzustellen, wo kann das THW mit welcher Methode aber helfen? Und die Hilfe an der richtigen Stelle einzubringen, wohl wissend, dass es noch ungefähr 200 andere Stellen geben wird, wo die Hilfe auch erforderlich wäre, das ist so.
Genau.
Das muss man einfach mal verstanden haben. Da gibt es Systeme, die auch international gelehrt werden, praktiziert, geübt werden, auch in großen Übungen. In diesem Netzwerk war ich mehrfach der Vorsitzende.
Also was ist wichtig und was kommt nachrangig erst?
Man redet dann von sogenannten Clustern, das sind dann Aufgaben oder das sind Orte, dass man sagen kann, ihr kümmert euch um die Krankenhäuser in der Großstadt oder ihr kümmert euch um die Infrastruktur in der Großstadt.
Die Situation, in die Sie gekommen sind oder Ihre Kolleginnen und Kollegen gekommen sind, sind ja heftigste Situationen. Haben Sie mal die Situation für sich erlebt, dass Sie überfordert waren, dass das einfach so schrecklich war, dass Sie nicht wussten, wo anfangen?
Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Ja, doch, ich war doch da. Wenn man so die Ohnmacht, die habe ich schon erlebt. Die Ohnmacht habe ich erlebt. Das erste Mal, dass ich Ohnmacht erlebt habe, das war auch noch meiner Zeit als Anfänger bei der Feuerwehr. Da war ein Tanklastzug auf der Autobahn in den Unfall verwickelt und fing an zu brennen. Und es war ein Riesenstau, hatte sich schon gebildet. Und die Feuerwehr, damals noch ohne Rettungsgasse, steckte irgendwo in dem Stau fest. Und wir waren mit einem PKW schon voraus. Und wir kamen dann zu der Unfallstelle, wo der Brand langsam, aber dann immer heftiger zunahm. Und da war der LKW-Fahrer des Tanklastzugs, der war eingeklemmt. Und wir konnten ihn mit unseren Bordmitteln, der Brechstange oder sowas, nicht aus dem Auto holen. Wir konnten noch mit ihm reden, wir konnten auch nicht löschen. Und dann haben wir auf der Leitplanke gesessen, haben geguckt, wie der vor unseren Augen verbrannt ist. Also sowas ist bitter. Das zeigt dann die Ohnmacht des Helfers. Und das muss man auch verstehen. Es gibt Situationen, wo man eben ohnmächtig ist. Da hat noch keiner einen Fehler gemacht.
Auf Fehler wollte ich auch zu sprechen kommen. Sie haben Wir haben gesagt, also das hört sich immer an, also so, wenn so ein Einsatz ist, dann ist das ein Team, ist immer eine Teamleistung.
Naja, man ist selten, eigentlich nie alleine.
Aber Entscheidungen muss doch einer treffen und einer muss auch Verantwortung übernehmen. Und der macht ja vielleicht auch mal Fehler. Oder wenn man viele Entscheidungen treffen muss, ist auch mal
ein Chef muss immer in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen. Und letztlich muss er für die Entscheidung auch den Kopf hinhalten. Er muss selten sich vor Gericht dafür verantworten. Aber solche Fälle gibt es natürlich auch.
Aber vor sich selber, ne?
Nein, auch vor sich selber, vor seinem Gewissen, vor seiner Ehre, vor seiner Familie, was weiß ich. Aber ich stelle fest oder ich beobachte und glaube festzustellen, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, dass es heute viele Führungskräfte gibt, die die Entscheidung lieber nach dem Prinzip der Verantwortungsdiffusion wegdrücken an andere. Nach dem Motto, mach die mal und der und da müssen wir jetzt noch den fragen. Nee, es muss entschieden werden. Und die rasche Entscheidung ist oft die bessere. Nicht nach dem Prinzip, Hauptsache eine Entscheidung, auch wenn sie falsch ist. Dieses Prinzip finde ich falsch. Aber eine schnelle Entscheidung unter Abwägung der bekannten Umstände, das ist das, was wir brauchen und das ist in jedem Fall möglich. Mhm.
Dann ja auch wieder mit Absprache und so, aber eben einer muss die Entscheidung treffen.
Einer muss letztlich sagen, wir machen ja. Also zum Beispiel die Frage ist, wird die Feuerwehr jetzt noch zum Innenangriff in das Gebäude gehen, was ziemlich brennt und wo noch Leute vermisst werden, oder bleiben wir lieber draußen?
Die Entscheidung muss einer treffen, über die Kolleginnen und Kollegen.
Ja. Und das habe ich Gott sei Dank nie erlebt, dass man Leute reingeschickt hat, die dann ums Leben gekommen sind, weil eben das Haus dann eingefallen war oder sonst was. Das habe ich Gott sei Dank nie erlebt. Mhm.
Sie haben aber trotzdem genug erlebt, würde ich mal sagen, für ein Menschenleben. Also ich habe vorhin so ein paar Länder aufgezählt. Sie haben hier Flüchtlingslager errichtet. Sie haben in Flüchtlingslagern in Griechenland waren Sie. Sie haben wahnsinnig viel gesehen. Wie haben diese Ereignisse oder die Erfahrungen, wie haben Sie sich verändert?
Die Dimensionen verändern, haben mich verändert, die ich so erlebt habe. Mhm. Also das größte Flüchtlingslager, bei dem ich mit involviert war, das größte, war in Jordanien entstanden, mitten in der Wüste mit 140.000 Flüchtlingen innerhalb von 7 Monaten. 140.000 Flüchtlinge, die kamen einfach über die Grenze an. Es waren 5 Kilometer von der Grenze zu Syrien. Viele Jugendliche, viele Mädchen, also mehr Jungs als Mädchen, aber auch Mädchen. Und mir war klar, die werden dort lange Zeit in dem Lager verbringen müssen. Da habe ich mit vielen, also mit einigen gesprochen, habe gesagt, warum seid ihr hier? Wo ist eure Familie? Wo sind eure Onkel? Die wussten das alle nicht. Und dann höre ich hier in Deutschland so Geschichten, ja, die Eltern schicken die Jungs vor, um danach zu kommen. Also mindestens in dem Lager, was in Jordanien war, war das so nicht der Fall. Es werden dann leider auch sehr viele unsinnige Geschichten verbreitet, auch von Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten. Ich habe in Irak kleine Flüchtlingslager erlebt mit 5.000 Flüchtlingen, die wir gebaut haben. Und wenn ich dann in Berlin sehe die Diskussion, ob man eine Flüchtlingsunterkunft für 200 Leute oder für 400 Leute baut, dann muss ich sagen, das sind Dimensionen, die sind für Berliner Verhältnisse in Ordnung. Aber global gesehen sind die lächerlich.
Also die Dimensionen haben sich in ihrem Leben verschoben. Oder sie haben andere Dimensionen erlebt und relativieren vieles, was hier diskutiert wird. Sie werden jetzt bald 73.
Ja.
Wie stellen Sie sich Ihr Alter vor?
Und nächstes Jahr werde ich 74 und übernächstes Jahr 75.
Ihre Mutter ist 101 geworden.
Ja. Also ich stelle mir vor, dass ich dann irgendwann mal tatsächlich mehr Zeit habe, um dem Cellospiel mich zu widmen.
Dem Cello.
Mit Hilfe von Lehrern oder Lehrerinnen. Ich habe das in der Schulzeit gespielt, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und dann kam es nicht mehr dazu. Und ich habe mir zum 60. Geburtstag oder zum 65. habe ich mir ein Cello immer mal gekauft, das ein Star ist. Es steht mahnend in der Ecke im Wohnzimmer.
Es steht da auf jeden Fall noch.
Steht da mit dem Notenständer.
Wird regelmäßig abgestaubt.
Ja, wenn das nicht da wäre, dann wäre der Abstand zum Cello-Spielen natürlich emotional und tatsächlich noch größer. Und Ja, warum mag ich das Cello? Weil es für mich einen wunderbaren Klang ist, weil für mich Cello spielen auch was ganz, ganz anderes ist als Katastrophenschutz und Vorsorge und Resilienz und der ganze Kram.
Schalten Sie da ab?
Ja, also ich kann vieles gut verdauen, weil ich einmal Sachen verkraften kann, auch durch innere Einkehr, durch Gebete oder eben auch, indem ich was anderes mache wie Cello spielen. Da bin ich weg, da bin ich auf einer anderen Welt. Und das passt zu dem Lied, was ich mir ausgesucht habe.
Sie haben sich die 12 Berliner Cellisten gewünscht.
Ja, ich mag die sehr, was die arrangiert haben. Es war mutig und ihre Erfolge sind wunderbar. An das Niveau der Cellisten werde ich vermutlich in den nächsten 2 Jahren nicht herankommen.
Naja, aber einen Anfang sollten Sie mal machen.
Aber anfangen kann man.
Wir haben vorhin angefangen, also Sie haben zu mir gesagt, Sie kontrollieren mal, ob ich meine Schränke aufgefüllt habe. Könnte ich ja umgekehrt machen. Ich nehme Ihre Telefonnummer und frage Sie in 2 Monaten mal oder halben Jahr.
Können Sie gerne machen.
Ob Sie mit Cello spielen angefangen haben. Ja, haben wir eine Abmachung. Und was hören wir jetzt? Let It Be. Also sind Sie auch Beatles-Fan sozusagen.
Ich mag diese CD mit diesen, ich habe ja noch CDs, mit diesen Stücken sehr gut. Und das Let It Be passt auch vielleicht gut zu meiner Einstellung. Lass es sein. Aber mach was.
Albrecht Brümme, danke schön für dieses Gespräch hier.
Bitte sehr, es hat auch mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich mit zu viel grausamen Geschichten nicht allzu viele Leute schockiert habe, aber das gehört eben dazu.
Sagt Albrecht Brümme hier im Radio 3 Gespräch. Ich bin Katrin Heisel und empfehle die Radio 3 App oder ARD Sounds, wenn Sie unsere Gespräche nochmal hören möchten. Und ich wünsche gute Unterhaltung.